So. Ich muss ganz kurz, sonst rufe mich noch jemand an. So. Okay, herzlich willkommen bei der Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers, auch in diesem Halbjahr. Wir gehen hier mit in unser 9. Semester mit dieser Vortragsreihe. Mit wir meine ich einerseits den Arbeitsbereich Fachdidaktik, Psychologie, Philosophie der Universität Wien, beziehungsweise Konrad Paul Liessmann, und in diesem Semester dafür verantwortlich Johanna Geitsch, Bernadette Reisinger und Elisabeth Wittmer. Und auf der anderen Seite die Tageszeitung Der Standard. Mein Name ist Lisa Nimmervoll, ich bin dort Innenpolitikredakteurin und wir sind Kooperationspartner, wie gesagt, mittlerweile schon im 9. Semester. Das bedeutet zum einen, dass ich hier am Anfang ein paar Anmerkungen, Randbemerkungen, Notizen zum jeweiligen Thema sage und im Vorfeld ein Interview mit unseren Vortragenden führe. Das habe ich auch diesmal mit Professor Markus Rieger-Ladig gemacht. Vielleicht war es für einige von Ihnen eine Last-Minute-Einladung, heute zu kommen, weil diesmal ist es ausnahmsweise am Tag des Vortrags erschienen, beziehungsweise in der Früh online gegangen, ist auf ganz, ganz großes Interesse gestoßen. Von den Zugriffszahlen her hatte das 4-mal mehr Interesse als zum Beispiel das heutige politische Event des Tages, die Budgetrede des Finanzministers. Und vorhin ist es ungefähr so bei 850 Postings gewesen. Das heißt, das Thema ist auf ganz großes Interesse gestoßen und ich bin sicher, dass wir auch einen sehr spannenden Vortrag dann hören werden. Im Rahmen dieser Vortragsreihe sind mittlerweile 28 solcher Interviews entstanden. Für die, die nicht dabei waren, vielleicht ganz kurz, womit wir uns in den vergangenen 4 Jahren beschäftigt haben. Im ersten Semester 2012-13 haben wir uns die Frage gestellt, Ethik vermitteln. Dann haben wir Methoden des Philosophierens verhandelt. Im darauffolgenden Semester hatten wir das schöne Thema Seelenkunde heute, gefolgt vom fast noch schöneren Schöner Scheitern zur Pädagogik des Misslingens. Es folgten dann Vorträge zum Themenkomplex De Magistro, vom Pauker zum Begleiter über den Wandel des Lehrerbildes. Im Sommersemester 2015 war dann unser Thema die Didaktik der Differenz über den Umgang mit Unterschieden, gefolgt vom Thema Mythos Leistung mit Fragezeichen. Und schließlich haben wir im vergangenen Semester über das Thema total digital Irrwege der neuen Lernkultur nachgedacht. In diesem Semester lautet unser Generalthema Werte ohne Ethik, Politik und Moralerziehung. Den Auftakt macht, wie gesagt, heute Herr Professor Markus Rieger-Ladig von der Universität Tübingen. Ihn wird Elisabeth Wittmer nachher noch kurz vorstellen. Jedenfalls wird bei ihm unter anderem ein prominenter Mafia-Boss eine zentrale Rolle spielen. Sie sehen ihn da oben schon sitzen. Und das ist doch schon einmal sehr vielversprechend im Rahmen einer honorigen Vorlesung, eines Vortrags an einer Universität. Zur Erinnerung, wir reden ja über Werte, Ethik und Moral. Tja, dazu legt uns Herr Professor Rieger-Ladig also auf die Couch mit Tony Soprano. Viele von Ihnen werden ihn kennen, der neurotischste aller Mafia-Bosse, so angefasst von den Zumutungen seines Berufs und seiner Familie, dass er wegen Gedächtnislücken und Panikattacken, beides ganz schlecht für das Image eines Mafia-Bosses, Hilfe auf der Couch einer Therapeutin suchen musste. Er fluchte, er weinte, er killte. Und er war zeitweilig auch das, was man gemeinhin so als ganz normaler Ehemann versteht. 6 Staffeln lang revolutionierte diese Serie zwischen 1999 und 2007 das Fernsehen. Schriftsteller Norman Mailer hat die Sopranos in die Tradition des großen amerikanischen Romans gestellt. In US-Medien war sogar vom Beginn eines neuen TV-Zeitalters die Rede. BT, Before Tony, war es im Fernsehen düster. Als erste Fernsehserie überhaupt landeten die Sopranos im Archiv des Museum of Modern Art in New York. Zitate aus den Sopranos sind heute Allgemeinplätze und werden im Geschäftsleben in den USA durchaus mal eingeflochten. Zum Beispiel, he is coming heavy, heißt in der Serie, er ist bewaffnet. Es wird allerdings auch gebraucht in den USA, wenn jemand zum Beispiel mit ganz vielen Akten munitioniert zu einer Konferenz auftaucht. He is coming heavy. Sogar bis ins politische Milieu in Washington reicht die kulturelle Durchdringung. In Harvard wurde der Begriff Sopranostaaten geprägt und vom State Department wird er als Fachbegriff benutzt für Länder wie Nordkorea, denen organisierte Kriminalität
durch einen kleinen Kreis von Parteiführern vorgeworfen wird. Hillary Clinton und Bill Clinton haben bei ihrem ersten Anlauf, Präsidentin der USA zu werden, die berühmte letzte Szene der letzten Folge in einem Video nachgespielt bzw. karikiert. Wer weiß, vielleicht kommt ja beim jetzigen Anlauf eine Szene aus Breaking Bad mit Walter White, dem Crystal Meth kochenden Chemielehrer. Wir werden sehen. Jedenfalls war bis zum Auftauchen von Tony Soprano undenkbar, dass ein mordender Mafia-Boss ein Sympathieträger werden könnte. Wenn er nicht gerade als mordender Mafia-Boss durch die Szenerie wandelte, war Tony aber auch oft einfach ziemlich witzig. Wir haben von ihm Sätze gehört wie diese oder Weisheiten aus Italien. Es gibt ein altes italienisches Sprichwort: Wenn du es vergeigst, verlierst du zwei Zähne. Oder noch eine Tony-Lebensweisheit, auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Wo er recht hat, hat er recht. Irgendwie auch mit dem vielleicht milieubedingten Satz, aber doch, wozu soll denn eine ungeladene Knarre gut sein? Und ein Zitat habe ich noch gefunden, das zumindest in meiner Welt durchaus anschlussfähig ist, beziehungsweise für das ich so oder so ähnlich durchaus Verwendung hätte, wenn er nämlich sagt: Geh da raus, dieser Cookie-Scheiß macht mich nervös, sagte er zum Internet. Den Satz, alles, was mir Spaß macht, kann ich nicht tun, kann ich zum Glück von Tony Soprano nicht übernehmen. Für diese Vortragsreihe, mir macht es großen Spaß und Freude, dabei zu sein. Ich wünsche es Ihnen auch in den nächsten 1,5 Stunden. Ich beim Vortrag von Professor Markus Rieger-Ladig. Ich übergebe jetzt über die Bande zuerst an Elisabeth Wittmer, die ihn vorstellen wird, und dann Ihnen zum Vortrag. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Sie im Namen des Arbeitsbereiches Fachdidaktik, Psychologie und Philosophie zum neuen Semester unserer Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers begrüßen zu dürfen. Wie Lisa Nimmervoll schon gesagt hat, ist der Titel unserer Vortragsreihe Werte ohne Ethik, Politik und Moralerziehung und entstammt aus der aktuell politischen Lage und der damit einhergehenden Fragen der Integration. Wenn im medialen Diskurs die Rede ist von Werten unserer Kultur und unserer Gesellschaft, von Wertekatalogen und Werteschulungen, wird erstaunlich wenig Beachtung der Ethik und des Ethikunterrichts geschenkt. Nur kurz auf die Eckdaten der politischen Landschaft im Hinblick des Ethikunterrichts einzugehen. Seit 1997 läuft nun der Schulversuch des Ethikunterrichts in Österreich und wurde damals inszeniert von engagierten Lehrerinnen und Lehrern als Reaktion auf die vielen Abmeldungen vom konfessionellen Religionsunterricht. Obwohl inzwischen 234 AHS-Schulen den Ethikunterricht anbieten, wurde er bisher nicht in den regulären Schulunterricht überführt. Das bedeutet, die Qualifikation von Ethiklehrern ist institutionell nicht vereinheitlicht. Es gibt keine genaue Ein- bzw. Abgrenzung zum Religionsunterricht. Und der Unterricht obliegt der Willkür der Unterrichtenden. Die Oberhäupter des Bundesministeriums für Bildung scheinen taub bezüglich dieses Themas zu sein. Nicht zuletzt hat sich Sonja Hammerschmidt am 8. September in der Furche dazu geäußert, den Schulversuch weiterhin unangetastet zu lassen. Dies führt unweigerlich zu der Frage, wie sollen Werte vermittelt werden ohne kritisch-ethische Reflexion. Wenn die Wertevermittlung zur Integration beitragen soll, müssen wir uns fragen, wer bestimmt, welche Werte wem vermittelt werden. Ethik, wenn sie nicht zum säkularen Religionsersatz degradiert werden möchte, stellt jene kritische Reflexion dar, die hinterfragt, wie gesellschaftliches Zusammenleben funktionieren kann. Wenn jene Reflexion ausbleibt, ist es zu hinterfragen, was übrig bleibt, wenn nicht eine bloße Aufforderung zur Befolgung moralisierender Imperative. Es bleibt die Frage, ob nicht die Auswahl und Bestimmung der Werte, die es wert sind, vermittelt zu werden, ein paternalistisches Vorhaben darstellen, das durch die Wertevermittlung eigentlich überwunden werden möchte. Die Reihe möchte sich in diesem Semester diesen Fragen widmen und Raum bieten, über Alternativen zu überkommenen Moralvorschriften nachzudenken und möglicherweise die Ebene der Selbstreflexion anzuregen. Hier möchte ich nun zu unserem heutigen Vortragenden kommen, der weniger auf die realpolitische Lage eingehen wird, sondern von der ästhetischen Seite betrachtet, wie Selbstreflexion und somit die Hinterfragung der Moral stattfinden kann. Professor Riga Ladig interessiert sich aus erkenntnistheoretischer Perspektive für ästhetische Zeugnisse und aus hegemonietheoretischer Perspektive für die Kämpfe, die um die Ordnung des pädagogischen Diskurses geführt werden. Das heißt, Ästhetik und Machtanalysen im pädagogischen Kontext stehen im Mittelpunkt seiner Forschung und er hinterfragt dabei die Modelle der Subjektivierung, die räumliche und materielle Dimension von Bildungseinrichtungen sowie die Scheiteranfälligkeit pädagogischer Bemühungen und deren Verstrickung in symbolische Gewaltverhältnisse. Herr Riga Ladig ist in Tübingen Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Allgemeine Pädagogik, außerdem Redakteur der Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik und derzeit Direktor des Instituts für Erziehungswissenschaften. Um noch ein paar Publikationen zu nennen, 2015 im Wellbrück Verlag erschienen, war er Mitherausgeber von Bildungspraxis, Körper, Räume, Objekte. 2013 im Transkript Verlag auch Mitherausgeber des dritten Bandes des Buches Vom Scheitern, pädagogische Lektüren zeitgenössischer Literatur. 2013 im Schöning Verlag Mitherausgeber von Demokratie setzt aus, gegen die sanfte Liquidation einer politischen Lebensform. Und 2004 im Springer Verlag Mitherausgeber von Michel Foucault, pädagogische Lektüren. Zahlreiche weitere Herausgeberschaften, Monographien und Zeitschriftenbeiträge sind auf seiner Homepage zu finden. So, um Sie nicht länger auf die Folter zu spannen, übergebe ich nun das Wort an Professor Riga Ladig mit dem Vortrag Auf der Couch mit Tony Soprano, ästhetische Zeugnisse als Medium der Selbstreflexion.
Gut, also meine Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bei Herrn Diesmann und bei Frau Wittmer, für die Vorstellung, für das sehr reizvolle Interview, das ich mit Frau Nimmervoll irgendwie geführt habe. Und ich wusste gar nicht, dass das schon so abgerufen wird, aber freut mich, jeder einzelne Klick freut mich. Und ich habe mich sehr gefreut, grundsätzlich über die Einladung nach Wien zu kommen. Ich bin sehr gerne nach Wien und das sage ich jetzt nicht in jeder Stadt, ja, sondern nach Wien komme ich besonders gerne. Und das Thema ist auch besonders reizvoll für mich. Ganz kurz, letzte Reihe, bin ich da gut zu verstehen? Gut, das scheint jetzt manchmal ein bisschen dunkler zu werden, aber ich glaube, wenn ich hinreichend häufig und schnell klicke, dann, ne? Jetzt schaue ich auch mal hier ist ein bisschen duster, aber wenn es hier schlechter wird, sage ich Bescheid. Also vielleicht so 2, 3 kleine Vorbemerkungen, wie sich das gehört, ja, so ganz professoral. Ich fand das Thema interessant, als mich Herr Liesmann wieder darauf ansprach und Frau Wittmann das dann noch nachschob und habe im ersten Moment gedacht, du liebe Zeit, was soll ich denn zu Moralerziehung sagen? Und Fachdidaktiker bin ich auch keiner und ich bin eigentlich allgemeiner Erziehungswissenschaftler und auch kein Schulpädagoge. Ich habe schon das Interview 2 Kollegen aus der Schulpädagogik geschrieben, sagte ich, ohne Expertise sei ich so frei gewesen, etwas zur Schule zu sagen. Und die sagten, das sei schon okay gewesen. Also das heißt, ich werde jetzt als allgemeiner Erziehungswissenschaftler sprechen. Ja, zu einem Thema, und ich glaube, die meisten von Ihnen sind wohl Studierende des Lehramts, das ist mir klar und ich habe den Auftrag jetzt ernst genommen. Das heißt, ich habe jetzt nicht einfach in die Schublade gegriffen, was hast du wohl da, was könntest du in Wien irgendwie erzählen, sondern ich habe das ernst genommen. Das heißt, ich adressiere jetzt in erster Linie auch Studierende irgendwie des Lehramts. So, dann habe ich vor 2 Tagen gehört, es kommt jetzt auch eine Seminargruppe aus der Film-, Theater- und Medienwissenschaft. Ich habe jetzt nicht den ganzen Text umgeschrieben und das jetzt noch mit so ein paar Fachtermini für Sie versehen. Also 1, weil dann habe ich noch eingefügt. Aber ich bin jetzt der Versuchung, irgendwie habe ich widerstanden, jetzt was ganz Neues zu schreiben. So, und dann habe ich überlegt, was könnte denn... Also die Sopranos interessieren mich schon länger, andere Serien auch. Also was könnte interessant sein? Und ich glaube, dass es bei dieser Serie oder bei anderen Serien auch, aber bei dieser besonders etwas zu holen gibt, ja, für Studierende des Lehramts und für Studierende von Film, Theater, Medienwissenschaften ohnehin. Und das heißt, ich habe dann überlegt, was könnte jetzt an diesem Material für Sie interessant sein und in der Stadt Wien mit Psychoanalyse und so weiter. Und jetzt gibt es eben diesen Vortrag mit diesem Titel. Und ich starte. Also das Format wird sein, ich habe ganz oldschool, wie Sie das gehört, ein Manuskript, ja, das habe ich hier dabei, das werde ich jetzt vortragen. Dann gibt es 2 Passagen von je 5 Minuten, weil ich das immer ein bisschen kurios finde, wenn über Filme gesprochen wird, aber ich glaube, Sie wollen auch Bilder sehen, ja, und bewegte Bilder, die habe ich auch mitgebracht, wenn das mit der Technik klappt, das sieht aber so aus. Und dann werde ich eine These Ihnen erläutern und dann haben wir noch Zeit für die Diskussion. Gut, also, das ist irgendwie der Titel. Und jetzt geht's los. Siegfried Krakauer war nach allem, was wir wissen, kein großer Anhänger von TV-Serien. Im Unterschied zu seinen ungleich bekannteren Kollegen vom Frankfurter Institut für Sozialforschung kannte Krakauer keinerlei Berührungsängste zur sogenannten Populärkultur. Anders als etwa Max Horkheimer und Theodor W. Adorno blieb ihm die Unterscheidung in High- und Low-Culture zeitlebens suspekt. Er interessierte sich für die Lebenswelt der Angestellten, schrieb über Tanzrevuen, machte Stadtpläne und Hotelhallen zum Gegenstand kleiner, funkelnder Essays. Die Überheblichkeit, mit der etwa Adorno über Jazz sprach, war ihm völlig fremd. Er hätte sich, da habe ich keine Zweifel, für das begeistert, was sich seit den späten 90er Jahren auf manchen TV-Kanälen tut. Und Frau Nimmervoll hat einiges schon davon angesprochen. Also hier gibt es offensichtlich eine zweite Sopranos-Expertin. Werden wir bei der Diskussion sehen. Ja? Also, ich glaube, Krakauer hätte sich darüber gefreut, nur Krakauer starb schlicht zu früh, um noch die Neuerfindung des Fernsehens, von dem wir gerade schon was gehört haben, miterleben zu können. Und dennoch ist es sinnvoll, sich dessen Arbeiten zuzuwenden, wenn man den Versuch unternimmt, die neuen intellektuellen Möglichkeiten abzuschätzen, die von der vielfach ausgerufenen Revolution des Fernsehens freigesetzt werden. Und darum geht's. Ne? Das ist trivial. Also das heißt, ich versuche, eine Facette dieser neuen intellektuellen Möglichkeiten abzuschätzen. Krakauer war ein passionierter Kinogänger. Er verfasste zahllose Filmkritiken für das Feuilleton. Er gilt heute als Begründer der Filmsoziologie und legte 1960 eine umfangreiche Theorie des Films vor. Im letzten Teil dieser inspirierenden Studie findet sich eine Überlegung, die Krakauer zwar mit Blick auf das Kino entwickelte, die aber geeignet ist, behaupte ich, einige der epistemischen, also erkenntnistheoretischen Dimensionen des sogenannten Neo-TV oder des Quality-TV zu erhellen. So, jetzt diese sogenannte PowerPoint-Präsentation. Ja, das ist keine richtige, das weiß ich auch. Ich habe Ihnen einfach ein paar Zitate mitgebracht. Zwei Buchcover, ein paar Zitate und dann sind diese Sachen reinmontiert. Das heißt, jetzt gibt's ein längeres Zitat. Das ist nicht so ganz einfach, ja, auf den ersten Blick. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Lese Ihnen das vor, wie sich das gehört, und biete Ihnen eine Lesart an. Also zunächst wendet sich Krakauer der griechischen Mythologie zu, anschließend dem Kino. Er führt hierzu aus. Und jetzt Krakauer. Wir haben in der Schule die Geschichte vom Haupt der Medusa gelernt, deren Gesicht so schrecklich war, dass bei seinem Anblick Mensch und Tier zu Stein erstarrten. Als Athene Perseus beauftragte, das Ungeheuer zu erschlagen, warnte sie ihn, er dürfe niemals das Gesicht selber ansehen, nur sein Spiegelbild im blanken Schild, den sie ihm gab. Perseus folgte dem Rat der Athene und enthauptete die Medusa mit einer Sichel, die Hermes zu seiner Ausstattung beigesteuert hatte. Jetzt überspringe ich was. Und jetzt Krakauer. Unter allen existierenden Medien ist es allein das Kino, das in gewissem Sinne der Natur den Spiegel vorhält und damit die Reflexion von Ereignissen ermöglicht, die uns versteinern würden, träfen wir sie im wirklichen Leben an. Die Filmleinwand ist Athenes blanker Schild. So die starke These von Krakauer. Manche Erkenntnisse sind, so kann man Krakauer, glaube ich, paraphrasieren, zu grausam, als dass wir uns ihnen direkt konfrontieren können. Werden sie nicht ins Bild gesetzt und treffen unvermittelt auf unsere Netzhaut, vermögen wir dies nicht zu ertragen. Diese Einsichten sind augenscheinlich zu grausam, um sich ihnen ungeschützt auszusetzen. Wir müssen uns daher, so die Folgerung, nicht nur die bedrohliche Welt selbst vom Leib halten, wie das nur wenige Jahre später Hans Blumberg formulieren sollte, sondern wir sind auch darauf angewiesen, noch deren symbolische Repräsentationen zu kontrollieren. Erst in einer gewissen Distanz zu den Ereignissen sind wir zur Reflexion fähig. Erst in einem wohlkalkulierten Abstand zu ihnen setzt die Arbeit des Verstehens ein. Also kleiner Mini-Mini-Link auf Blumberg. Es gibt von Blumberg die tolle Wendung, wir müssen uns die Welt vom Leib halten. Ja, das ist eine anthropologische irgendwie Denkfigur bei ihm. Und das heißt, wir sind also auf symbolische Repräsentationen angewiesen. Ja, Sprache zum Beispiel. Ja, das heißt, wir müssen nicht jeden Konflikt uns sozusagen auf die Rübe hauen. Wenn es die Alternative gibt, dass wir uns erstmal anbrüllen, wäre das schon ein Fortschritt und anderes mehr. Das heißt also, wir sind sozusagen vor im Hintergrund anthropologischer Überlegung, wir sind verletzungsanfällig, müssen uns diese Welt vom Leib halten. Und jetzt könnte es sein, dass diese symbolischen Repräsentationen, also zum Beispiel Kunst, Kino, ja, Literatur, auch diese Funktion haben. Und es könnte sein, dass nur in dieser Distanz zu den Ereignissen selbst so etwas wie Reflexion möglich ist oder, sage ich jetzt als Bildungstheoretiker, Bildung einsetzt. Bildung ist auf diese Distanznahme angewiesen. Dem Kino kommt also nach Krakow eine besondere Rolle zu, indem es jene Stoffe und Ereignisse, welche die Conditio Humana prägen, symbolisch repräsentiert und in eine Form zwingt, ermöglicht es uns, sich dem auszusetzen, was hier verhandelt wird. Das Kino stellt so etwas wie einen Reizschutz dar. Dieser ist die Voraussetzung dafür, den Blick auf jenes Material heften zu können, dessen Anblick wir sonst scheuen würden. Erst indem schmerzhafte Einsichten Gestalt gewinnen, also gleichsam symbolisch gebannt werden, sehen wir uns in die Lage versetzt, diese zu begreifen und mit ihnen umzugehen. Dergestalt wird Krakau oder das Kino zu einem Erkenntnisinstrument sui generis. Indem es im Medium bewegter Bilder Geschichten erzählt, ermöglicht es uns nicht nur Einblicke in die Grammatiken fremder sozialer Milieus, sondern auch in die unterschiedlichen Beweggründe und Motive der beteiligten Akteure. Fiktionale Story und fiktionale Figuren entlasten uns daher in gewisser Hinsicht, indem wir uns mit ihnen befassen und nicht mit realen Personen, indem wir also probehalber ihre Perspektiven einnehmen und auf diese Weise ihre Intentionen zu ergründen versuchen, erfahren wir, so die These Krakauers, auch Dinge über uns. Ja, also in der Perspektivenübernahme erfahren wir Dinge über uns. Wir, die Kinogänger, werden zu Einsichten über uns geführt, und zwar zu solchen Einsichten, die wir gerne verdrängen. Und es könnte sein, dass uns das gerade sozusagen nur im Kino möglich ist. Das ist sozusagen die These. Ich will an dieser Stelle nun nicht die These der Exklusivität des Kinos problematisieren, weil Krakauer explizit sagt, das kann nur das Kino. Darüber könnten wir, glaube ich, streiten. Ich würde auch diese These nicht vertreten. Ich verzichte jetzt darauf, diese Gegenüberstellung von Kinomalerei, Comic, Literatur zu diskutieren. Ich glaube, dass sämtliche Kunstformen geeignet sind, unsere Selbstkenntnis zu befördern. Aber das ist jetzt heute nicht mein Job. Statt also gattungsspezifische Fragen zu behandeln, will ich im Folgenden der Frage nachgehen, ob nicht auch den neuen, intensiv diskutierten TV-Serien genau diese Qualitäten attestiert werden müssen. Ich interessiere mich also jetzt im Folgenden weniger für die Intentionen der Produzenten und Produzentinnen von Serien wie The Wire, Better Call Saul, Orange is the New Black und anderes, sondern für die Praktiken der Rezipientinnen. Ja, das ist wichtig jetzt für das Folgende. Mich interessieren also die Praktiken der Rezipientinnen. Also ich interessiere mich dafür, wie diese Serien in einer spezifischen, eben erkenntnisstiftenden Weise rezipiert werden können. Können ist kursiv gesetzt. Nicht müssen, können. Mit anderen Worten, statt einer produktionsästhetischen Perspektive verfolge ich im Folgenden eine rezeptionsästhetische und suche zu zeigen, dass auch die neuen TV-Formate dazu geeignet sein können, die Selbstreflexion zu stimulieren und daher dem Kino, so wie es Krakow entwirft, auch manche der neueren TV-Serien zur Seite gestellt werden können. Wenn das stimmt, wenn also dem Neo-TV ähnliche Möglichkeiten innewohnen wie dem Kino, dann kann der Gang in die Videothek zum Auslöser eines Prozesses der Selbsterkenntnis werden. Dann kann der Kauf einer Box mit 5 oder 6 Staffeln einer Serie der Startschuss zu einer Reise werden, an deren Ende wir vor uns selbst stehen. Und nicht nur gebannt auf den Bildschirm starren, sondern in gewisser Hinsicht in einen Spiegel. Wir schauen dann TV und befragen uns selbst. Es geht ja nicht nur um den Drogenkoch Walter White, von dem schon die Rede war, oder um den Cop Jimmy McNulty, um den windigen Anwalt Saul Goodman. Es geht dabei immer auch um uns. Um uns, die wir auf dem Sofa sitzen, vielleicht mit einer Tüte Chips in der Hand und einer Dose Otterkringer oder einem grünen Feldliner, wie auch immer. Zunächst wurde die Frage der Selbstreflexion, die mich jetzt interessiert, für den Film diskutiert. Das ist klar, weil es den länger gibt, also das Kino, meistens ohne Verweis auf Krakauer. In den vergangenen Jahren sind nun allerdings eine Reihe interessanter Arbeiten vorgelegt worden, die ausdrücklich die These vertreten, dass die neuen TV-Serien uns, die Betrachter, auf eine besondere Weise affizieren, uns involvieren und in die erzählte Geschichte verstricken. Wir büßen dabei unweigerlich die Distanz des souveränen Beobachters ein und werden über diese eigentümliche Form des Involviertseins dazu provoziert, nicht nur über die Story nachzudenken, sondern eben auch über uns selbst. Die Serien verlieren dabei ihren reinen Objektstatus. Sie blicken nun gleichsam auf uns zurück. Die Serien des Neo-TVs sind daher so konstruiert, dass sie uns gleichsam beim Fernsehschauen zuschauen. Sie beobachten unser Beobachten, wie das Dietrich Dietrichsen einmal treffend formuliert hat. Das klingt zunächst vielleicht etwas bizarr, aber wenn dieser Vortrag nicht auf der ganzen Linie scheitert, was ich nicht hoffe, werden Sie vielleicht in einer Stunde beim Verlassen dieses Hörsaals diese Behauptung anders einschätzen, als Sie das jetzt wahrscheinlich noch tun. Und ich will die erkenntnistheoretischen Möglichkeiten von Fernsehserien jetzt nicht in abstrakter Weise diskutieren, sondern diese an einem Fall exemplarisch prüfen. Am Beispiel der Serie The Sopranos suche ich zu zeigen, dass es nicht allein das Kino oder die Literatur Einblicke in jene Bereiche des Menschlichen verschafft, die wir gerne tabuisieren, sondern dass dies auch TV-Serien vermögen. Weil dabei den narrativen Strategien eine zentrale Rolle zukommt, welche auf deren Analyse ein besonderes Augenmerk legen, also soweit es geht in einem Format eines solchen Vortrags. Zuvor informiere ich Sie knapp über die Serie, das Tableau der Figuren und den Plot. Im Anschluss wende ich mich der Eröffnungsszene zu und mache Sie mit Tony Soprano bekannt. Im weiteren Verlauf gebe ich Ihnen einen Einblick in den anstrengenden Tag eines Mafiosos, das haben wir gerade schon gehört, zeige eine weitere Szene, versuche Ihnen auf diese Weise zu demonstrieren, wie es dieser Fernsehserie gelingt, die Selbstreflexion ihrer Betrachterinnen zu stimulieren. Und ich behaupte, dass sie genau das leistet. Und zum Schluss versuche ich zu begründen, weshalb die eingehende Selbstreflexion für jene unverzichtbar ist, die im pädagogischen Feld tätig sind. Also jetzt so ein paar knappe Hinweise zu den Sopranos. Die Sopranos wurden zwischen 1999 und 2007 bei dem werbefreien Spartenkanal HBO in 6 Staffeln gesendet. Vielleicht ganz kurz die Frage, wer hat denn von Ihnen die ganzen Sopranos gesehen? Oder gibt es da manche? Okay, das sind die älteren Herrschaften, ja, wenn ich das sagen darf. So, wer hat denn von Ihnen, gibt es manche, die noch gar nichts gesehen haben, also noch keine 5 Minuten? Okay, also das heißt, es gibt manche, die haben so 1, 2 Staffeln vielleicht gesehen und wissen so ein bisschen was, was man so weiß irgendwie. Ja? Okay, also. Wie gesagt, 6 Staffeln. Der verantwortliche Produzent war David Chase. Die Gesamtspielzeit der 86 Episoden beläuft sich auf 76 Stunden. Die Serie war in den USA von Beginn an ein großer Erfolg und dies eben nicht nur kommerziell. So bezeichnete die New York Times die Sopranos als, Zitat, the greatest work of American popular culture of the last quarter century. Und dies schon nach Ausstrahlung der ersten Staffel. Die Serie um den von Panikattacken geplagten Mobster aus New Jersey wurde in den USA rasch zu einem intensiv diskutierten kulturellen Phänomen. Und indem sie neue Spielräume des Erzählens eröffnete, ebnete sie auch anderen Serien den Weg. Also das heißt, ohne die Sopranos gäbe es möglicherweise, und ohne den Erfolg der Sopranos, gäbe es möglicherweise The Wire nicht, Breaking Bad nicht und so weiter. Ja, das war sozusagen die erste Serie. Man könnte sagen, irgendwo gibt es das, Tony hat mit seinen breiten Schultern den Weg freigeräumt, ja, für alles, was danach kam. Und als ich unlängst, und wie populär Tony Soprano ist, war mir auch nicht klar. Ich war unlängst in den USA, wurde dann am Flughafen in Philadelphia gefragt, was ich denn hier so treibe. Und dann sagte ich, würde einen Vortrag zu den Sopranos halten. Und dann sagte der Immigration Officer, Tony Soprano, interesting character. Ja, also das ist durchaus irgendwie wirklich ganz geläufig, der gehört sozusagen zum kulturellen Gedächtnis oder sowas. So, und jetzt für jene, die die Serie noch nicht gesehen haben, knappe Stichworte. Die Serie folgt mit einer Figur, die sich in 2 unterschiedlichen sozialen Universen bewegt, einem relativ bekannten Schema. Tony Soprano, der Protagonist, hat einen langen, mühevollen Aufstieg hinter sich. Er hat dabei keine Skrupel erkennen lassen und darf auch jetzt als Boss einer kleinen Mafiatruppe im Norden New Jerseys keine Schwächen zeigen. Zugleich ist er aber auch Ehemann und Vater, Sohn und Liebhaber. Er sieht sich also vielfältigen, einander widerstrebenden Rollenerwartungen gegenüber und versucht diesen meist ohne besondere Fortune gerecht zu werden. Immer wieder entgleitet ihm die Kontrolle, kommt es zu Zwischenfällen und Komplikationen. Nicht eben selten provozieren seine Versuche, bei Konflikten zu intervenieren, beträchtliche Folgeprobleme, die nun ihrerseits neue Verwicklungen nach sich ziehen. Also wenn Sie möglicherweise Fargo gesehen haben von den Coen-Brüdern, ja, da kennen Sie das auch, alles läuft aus dem Ruder, jeder Versuch, irgendwas zu retten, macht es noch schlimmer und so weiter und so weiter. Ja. Und ähnlich ist es hier zum Teil. Und so leidet Tony Soprano nicht nur an Depressionen, sondern auch an Panikattacken, die ihn dazu bringen, regelmäßig eine Psychiaterin, eben Dr. Jennifer Melfi, aufzusuchen. In einer Vielzahl von Therapiesitzungen sucht er die unterschiedlichen Verstrickungen, in denen er sich wiederfindet, zu verstehen und dergestalt zu lösen. Und jetzt könnte man viel, es gibt jetzt Debatten, also aus welcher Blickrichtung wir das beobachten, ja, wen wir jetzt in Großaufnahmen sehen und anderes mehr, das kann ich jetzt alles nicht vertiefen. So vertraut diese Story klingt, man könnte auch sagen, so unspektakulär, so sehr verunsichert sie doch von Beginn an die Zuschauer. Die meisten der beunruhigenden Fragen, die sie aufwirft, entzünden sich an der schillernden Hauptfigur. Tony Soprano, verlässlich einzuschätzen, fiel vielen überaus schwer. Lee Siegel etwa formulierte die Kalamitäten, in die man als Betrachter gleich zu Beginn und das noch in der ersten Folge gerät, bündig und in einem Satz. Zitat. Seit der Anfangsepisode der Sopranos, als Tony seine erste Panikattacke hatte, die ihn sofort sympathisch machte, und er dann einen Mann, der ihm Geld schuldete, verfolgte und zusammenschlug, was ihn sofort abstoßend machte, waren die Sopranos ein Problem. Das Problem, das Siegel hier identifiziert, besteht näherhin darin, dass wir auf eine zunächst nur schwer zu beschreibende Weise von einer Figur affiziert werden, die doch unseren moralischen Ansprüchen in keiner Weise genügt, von der wir uns aber gleichwohl nicht einfach distanzieren können. Und das, obwohl wir um ihre Brutalität wissen. Also das nach 15 Minuten haben wir das mitbekommen. Die Zuschauerinnen der Sopranos wurden damals auf eine Weise adressiert, die historisch neu war. Unter den Millionen, welche die Serie in den USA um die Jahrtausendwende in den Bann zog, waren auch viele Intellektuelle. Und auch diese suchten zu verstehen, was hier geschah. Genauer, was ihnen dabei widerfuhr. Besonders eindrücklich tat dies Geoffrey O'Brien, der die Ausstrahlung der beiden letzten Staffeln zu einer radikalen Selbstbefragung nutzte. In der New York Review of Books brachte er die Verwunderung über sich selbst, zum Ausdruck. Also Zitat, Following the Sopranos has been like watching a movie that lasted for 8 years, with occasional intermission breaks for birth, death, terrorist incursions. It was disturbing to realize, and yes, how much we did care about these people. Und dies gilt nicht allein für Tony Soprano, dessen Frau Camilla und die beiden Kinder Meadow und AJ. Es gilt auch für die Mitglieder seiner Mafia-Familie. Also er hat ja zwei Familien, das ist ja sein Problem. Es gilt auch für die Mitglieder seiner Mafia-Familie, die in den schäbigen Hinterhöfen New Jerseys aktiv ist. Auch sie beschäftigen uns, auch sie lassen uns nicht los. Wie kommt es nun, dass wir augenscheinlich dazu verführt werden, unser moralisches Urteilsvermögen, und ich vermute, darum wird es auch gehen, also nicht nur in dem Studium, sondern auch in dieser Ringvorlesung, also unser moralisches Urteilsvermögen zu suspendieren oder mindestens einzuklammern? Warum können wir Tony Soprano für seine abscheulichen Taten, Zitat, nicht verurteilen, wie es der Schriftsteller Thomas Glavinich in seinem Nachruf auf James Gandolfini, den Darsteller Tony Sopranos, formulierte? Glavinich war mit seinem Bekenntnis durchaus nicht alleine. Als Gandolfini starb, nahmen viele Schriftsteller, Künstlerinnen und Journalisten Abschied von Tony Soprano und stellten heraus, wie nahe ihnen dieser stand. Das klingt für Sie, die das nicht gesehen haben, vielleicht kurios, aber genauso war es. Ja? Also wenn Sie diesen Nachruf auf James Gandolfini sind sozusagen, also Kondolenzen, ja? Also man verabschiedet sich von einer Figur, die am nahe gekommen ist. Und es gibt eine Reihe von, ich will das jetzt gar nicht zitieren, es gibt eine Reihe, also toller irgendwie Nachrufe auf James Gandolfini, a.k.a. Tony Soprano. Und dann gibt es Beschreibungen, was es bedeutet, mehr als 70 Stunden mit diesem Mann um die Häuser gezogen zu sein. Das heißt, Sie wissen viel mehr, als seine Frau von ihm weiß, weil sie dabei sind. Sie sind dabei, wenn er sie betrügt, ja. Sie sind dabei, wenn er sozusagen jemanden um die Ecke bringt, ja. Das will seine Frau nicht wissen, die Kinder wollen es auch nicht wissen, die Tochter, die ist ziemlich clever, die ahnt irgendwann, die fragt ihn, wie ist das eigentlich mit der Mafia? Und sagt, wie kommst du denn darauf? Aber dann ist klar, sie ist jetzt zu alt und er muss ihr das jetzt irgendwie mitteilen. Wir sind immer dabei. Wir sind Zeuge, ja. Wir wissen all das. Und ich habe das mal in der Vorlesung erläutert, jetzt nur eine kleine Banalität, ich behaupte, ich weiß von Tony Soprano mehr als von vielen meiner Kollegen, mehr als von vielen meiner Nachbarn, ich lese seit ewigen Zeiten in der Süddeutschen Zeitung, jeden Morgen vor 5 Uhr wird die noch gebracht, ich weiß nicht, wer mir jeden Morgen die Süddeutsche Zeitung in unseren Briefkasten steckt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ob sie erkältet ist, anderes mehr, ich weiß es nicht, ich weiß nichts davon, ja, aber zu Tony Soprano weiß ich unendlich viel. So, also das heißt, wir sind in der Lage, offensichtlich zu fiktionalen Figuren sehr intime Beziehungen irgendwie aufzubauen. Was geschieht also in dieser Serie, dass wir zu einer so hochambivalenten Figur eine ausgesprochen enge Beziehung aufbauen? Wie lässt sich erklären, dass wir Tony Soprano nicht verachten für das, was er tut? Dass wir uns nicht von ihm abwenden, ihn nicht verurteilen? Wie kommt es dazu, dass uns bisweilen, Zitat, Figuren ans Herz wachsen, um die wir im wirklichen Leben einen weiten Bogen machen würden, so Martin Seel, der Philosoph. Und, das interessiert mich nun besonders, was erfahren wir dabei über uns selbst? Was erfahren wir, die Zuschauerin der Sopranos, über uns, wenn wir die Beziehungen untersuchen, die wir zur zentralen Figur der Serie unterhalten, zu Tony Soprano? Wie lässt sich diese eigentümliche Beziehung näher beschreiben und was verrät sie über uns? Um das zu verstehen, ist es notwendig, zunächst die filmischen Mittel zu skizzieren, und jetzt wirklich skizzieren, ist ernst gemeint, die dabei zum Einsatz kommen. Ich suche daher in der gebotenen Kürze zu erläutern, wie die Serie The Sopranos konstruiert ist und welche narrativen Verfahren hierbei verwendet werden. Und dies allein, um die Frage beantworten zu können, wie es den Machern der Serie gelingt, dass wir uns nicht in moralischem Hochmut von den Protagonisten abwenden. Ja, wenn wir das tun, dann lassen Sie es sein, dann müssen Sie nicht weiterschauen, das wäre billig, das wäre trivial. Ja? Also, wie gelingt es Ihnen, dass wir uns nicht im moralischen Hochmut von Tony Soprano abwenden, dass wir auch nach dem Mord, den er in der 5. Folge der 1. Staffel begeht, und da sind wir alle mit dabei, da vorne wird schon in der 1. Reihe eifrig genickt, genau, Sie waren auch dabei, dass wir an seiner Seite bleiben. Wir bleiben an seiner Seite. Wie raffiniert die emotionale Bindung jetzt zu einer fiktionalen Figur gestiftet wird, die sich in einem Milieu bewegt, in dem Skrupellosigkeit, Brutalität und Durchsetzungsfähigkeit honoriert werden, lässt sich an der Öffnungsszene zeigen. Nach dem Vorspann, der ist auch hochinteressant, kann ich nicht zum Gegenstand machen, nach dem Vorspann beginnt die Serie mit der folgenden Szene. So, jetzt Daumen drücken, dass das alles funktioniert. Oh, Leute, Leute. Ja, genau. Nochmal Daumen drücken. Ja, super. Also und jetzt den Ton. Also bisher spricht noch niemand, von daher ist das kein Problem. Glaube schon. Achtung. Good to be something from the ground floor. I can't do it for that. Also das hatten wir schon. Nein, ja nicht. Sorry. Okay. Also was sehen wir hier? Ein weißer, etwas übergewichtiger Mann jüngeren Alters, bekleidet mit einem Poloshirt, einer bequemen Stoffhose und Lederschuhen, sitzt in einem Wartezimmer. Die Kamera zoomt ihn heran, er schaut sich interessiert um, blickt auf eine nackte, etwa 50 cm große Statue. Die Kamera folgt diesem Blick, es scheint, als fühle er sich beobachtet. Wir, die Zuschauer, versuchen uns ein erstes Bild von der Person zu machen, mit der wir hier konfrontiert werden. Sie wird in keiner Weise eingeführt, wir wissen nichts von ihr. Kurz darauf wird er von einer Frau, die das Wartezimmer betritt, aufgerufen und als Patient adressiert. Wir erfahren von ihr seinen Namen, er räuspert sich und die Kamera folgt ihm in das Behandlungszimmer, das sich als das einer Psychoanalytikerin erweist. Er verschafft sich mit wenigen Blicken einen Eindruck von dem Büro, scannt rasch das Interieur ab, wirft skeptische Blicke auf die zahlreichen Bücher, den aufgeräumten Schreibtisch, entziffert die Zeichen, die auf eine durch und durch geordnete bürgerliche Welt und die Werte der Mittelklasse verweisen. Nach einem kleinen, wortlosen Aushandlungsprozess, der sich an der Frage der Platzwahl entzündet, und der ist schon bedeutsam für alles, was später noch kommt, und einer längeren Phase des Schweigens wird Tony Soprano nach möglichen Stressfaktoren gefragt. Und er schildert daraufhin das Gefühl, zu spät gekommen zu sein, in einem falschen Jahrzehnt zu leben. Zu einer Zeit, in der die alten Werte nichts mehr zählten. Und er erzählt dann die Vorgeschichte seiner ersten Panikattacke. Zwei Entenfamilien hatten sich auf seinem Grundstück niedergelassen und er nahm regen Anteil an den ersten Flugversuchen der kleinen Entenkinder. Kurz darauf kam es zu einer Grillparty, in deren Verlauf er zum ersten Mal eine Panikattacke erlitt. Tony Soprano bewegt sich ersichtlich in zwei sozialen Universen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich hatte das bereits kurz erwähnt. Er ist Familienvater und Mafioso. Er ist Carmellas Ehemann, der Vater von Meadow und AJ, die wir hier gesehen haben. Und er ist der Boss einer kleinen Crew, die den Norden New Jerseys dominiert. Er ist den Enten zugewandt, zeigt sich einfühlsam und verletzbar und muss doch zugleich vermeiden, dass er als Gangster auch nur die kleinste Schwäche erkennen lässt. In diesen beiden Welten ist er unterwegs. Hier leben seine engsten Bezugspersonen. Dies streng zu trennen und auszubalancieren, überfordert ihn bisweilen. Und so findet er den Weg zu Dr. Melfi, der über Jahre hinweg regelmäßig aufsuchen wird, stets in der Angst, dabei erkannt zu werden. Für einen richtigen Mann, für einen Mafioso, für einen Boss ist es undenkbar, dass er sich in eine psychologische Behandlung begibt, noch dazu bei einer Frau. Und jetzt würde ich Sie bitten, die zweite Szene mir zu zeigen. Und jetzt zeige ich Ihnen eine Szene, da gelingt es ihm. Ja? Das heißt, jetzt muss er auch hin und her switchen. Das heißt, er bringt Meadow, die guckt sich jetzt mehrere Colleges irgendwie an. Er versucht, die dort zu vermitteln. Auf dem Weg dorthin hat er jemanden, also glaubt er, jemanden erkannt zu haben, der ihn vor 10 Jahren verpfiffen hat. Ja, der jetzt im Zeugenschutzprogramm ist, also in Maine ist er da unterwegs. Den hat er beim Tacken gesehen. Und das ist klar, den muss er sich nochmal genauer anschauen. Und im Zweifel muss er den aus dem Weg räumen. Und das muss er jetzt arrangieren. Das heißt, er muss jetzt zweierlei sein. Er hat auf einmal jetzt, muss er als Mafioso irgendwie den Job erledigen. Und aber er will natürlich seine Tochter, ja, jetzt bekannt machen mit den neuen, möglicherweise Kommilitonen. Okay. Und jetzt sehen Sie, wie er hin und her switcht. Dass er Mafioso ist, ne? Das ist der Punkt.
Thank you.
Gut, also hier haben Sie genau das gesehen, ja? Genau das muss er irgendwie hinkriegen und das klappt eben nicht immer. Also anders als in dieser Szene, der virtuos hin und her schaltet, scheitert er dabei hinreichend oft und das führt ihn eben immer wieder zu Dr. Melfi. Die Therapiesitzungen sind einer jener Erzählstränge, die uns Tony Soprano näher bringen. Wir sehen ihn und Dr. Melfi in Großaufnahme, wir lesen in seinem Gesicht, wir lauschen seinem Schnaufen und Stöhnen, wir erleben seine ungehemmte Sinnlichkeit, werden mit seiner aufbrausenden Art konfrontiert, lernen ihn als Choleriker kennen. Aber wir sind auch Zeuge, als er in der zweiten Folge hier bei Dr. Melfi in Tränen ausbricht. Wir erleben also Tony Soprano als dominanten, gewalttätigen, virilen Typen, dessen männliche Identität auf dem Spiel steht, als er aufgefordert wird, von seinem Gefühlsleben zu erzählen. Er sagt ja, look, it's impossible for me to talk to a psychiatrist. Und wir erleben ihn, wie er diese Aufforderung nachgibt. Wie er zögerlich und widerstrebend sein Innenleben ausleuchtet, wie er sich selbst zum Gegenstand macht, wie er über Familienkonstellationen nachdenkt und die Beziehung zu seiner Mutter zu verstehen sucht, wie sich das gehört in so einer italienischstämmigen Familie. Um nun die moralischen Dilemmata zu verstehen, von denen Lee Siegel, Geoffrey O'Brien und Thomas Glavinic berichten, ist es wichtig daran zu erinnern, dass wir Tony Soprano zunächst als Patienten kennenlernen. Und dass in der unmittelbar darauffolgenden Szene gezeigt wird, wie er einen Mann, der ihm Geld schuldet, mit einem Auto verfolgt, an dieser folgenden Szene offensichtlich großen Spaß hat, ihn vorsätzlich anfährt und im Anschluss auf brutale Weise zusammenschlägt, den am Boden liegenden mit Tritten traktiert. Nach dieser schockhaften Konfrontation mit den unterschiedlichen Gesichtern des Tony Soprano machen wir, und das geschieht alles innerhalb der ersten 15 Minuten der ersten Folge, also das ist ein grandioser Start, eine weitere, nicht minder irritierende Erfahrung. Wir beobachten Christopher Moltisanti, den wir gerade am Telefon gesehen haben. Das ist der adoptierte Ziehsohn, der soll ihm mal nachfolgen. Das Verstören, und den sehen wir jetzt bei einem Mord, also diesen Christopher. Das Verstören an dieser Szene ist nicht der Mord. Dieser bedient lediglich die Regeln des Genres und Morde sind nichts Ungewöhnliches. Wir haben tausende davon schon gesehen. Verstörend ist nicht der Mord selbst, sondern die Weise, in der er inszeniert wird. Dietrichsen hat es präzise festgehalten, wir, die Zuschauer, beobachten den Mord weder aus der Position einer tief empfundenen Abscheu, noch aus einer der abgeklärten Indifferenz. Vielleicht zum ersten Mal, Zitat, wundern wir uns, wie und warum wir unsere Sympathien, unsere Perspektiven auf den Plot so organisieren, dass uns der feige Mörder am nächsten ist. Und genau das geschieht in der ersten Szene, in der ersten Staffel. Wenn man nun versucht, genauer zu verstehen, was hier passiert, genauer was mit uns passiert, ist es hilfreich, kurz an einige Einsichten der Rezeptionsästhetik, der Semiotik und der Cultural Studies zu erinnern und an deren Nachweis, dass literarische Texte nie lückenlos erzählt werden. Auch wenn sich die Ansätze von Wolfgang Ihser, Hans-Robert Jaust, Umberto Eco und Stuart Hall, um jetzt nur einige zu nennen, obwohl die sich im Detail voneinander unterscheiden, so stimmen sie doch in der Auffassung überein, dass Erzählungen, Novellen, Romane stets Lücken enthalten. Sie werden also nie restlos auserzählt. Diese Texte sind darauf angewiesen, von uns vervollständigt zu werden. Sie appellieren an uns, so hat das mal der Germanist Wolfgang Ihser formuliert, sie appellieren an uns, die literarischen Texte provozieren uns dazu, sie eigenständig weiterzuführen. Fiktionale Texte gleichen daher Partituren, die von uns Leserinnen zur Aufführung gebracht werden. Wir sind also als Rezipientin stets aktiv. Wir verrechnen das Erzählte mit unseren Erfahrungen, wir führen den Stoff weiter. Und so sind die Lücken nicht weniger wichtig als die Elemente der Story. Wir arbeiten dergestalt nicht allein mit dem erzählten Stoff, sondern eben auch mit den Lücken und werden auf diese Weise zu Co-Autorinnen. Und dabei kommen wir unweigerlich den Figuren nahe. Fiktionale Texte stimulieren dergestalt unser Vorstellungsvermögen. Sie laden uns dazu ein, die Perspektiven der Figuren zu übernehmen. Auf diese Weise nehmen wir an dem Anteil, was ihnen widerfährt. Wir bleiben nicht indifferent, sondern entwickeln, so Hans-Robert Jaus in seiner Konstanze-Antritts-Vorlesung, sondern entwickeln unterschiedliche Formen der Anteilnahme. Diese kann assoziativ, bewundernd, kathartisch, sympathetisch oder ironisch ausfallen. Dieses Zusammenspiel von aktiver Lektüre und ästhetischer Identifikation gilt freilich nicht allein für literarische Texte, sie gilt auch für das Kino und vielleicht sogar noch in stärkerer Weise für Fernsehserien. Und dies nicht zuletzt deshalb, weil die neuen Serien mit einem Tableau ambivalenter Figuren arbeiten, die sich meist nicht auf den ersten Blick erschließen und sich auch verändern und verschieben, also diese Figuren. Ja? Anders als bei konventionellen Serien, mit denen ich aufgewachsen bin, den Waltons, Bonanza, Traumschiff und so weiter, ja, haben diese Figuren, also in den neuen Serien, irgendwie eine Geschichte. Sie besitzen eine gewisse Tiefe, sie lernen etwas, sie bleiben nicht denselben. Sie beginnen also nicht wieder bei Null, wie das für die meisten Tatort-Kommissare gilt. Ja? Für die meisten Tatort, wenn Sie das, weiß nicht, ob Sie sowas noch schauen, es wird immer wieder auf Null gestellt. So wie die Waltons, die Eltern von uns kennen wahrscheinlich die Waltons, am Ende, das endete immer damit, gute Nacht, John Boy, gute Nacht, Mary Ellen und so weiter. Ja? Man sah ein Haus, die Lichter wurden gelöscht und das nächste Mal ging es wieder bei Null los. Und die allermeisten Tatorte erzählen werden, es geht immer wieder bei Null los. Also die Figuren haben eigentlich, sie altern nicht, sie haben keine Geschichte. Das ist jetzt irgendwie anders. Bei dem Tatort aus Österreich ist es auch ein bisschen anders wie bei dem aus Dortmund. Weil die Figuren im Neo-TV widersprüchlich sind und sich nicht sofort in ihrer Logik erschließen, müssen wir Zeit und Energie investieren. Wir müssen also hier besonders und uns besonders stark engagieren. Auch deshalb, weil wir uns in der Beurteilung ihrer Handlungen häufig unsicher sind. Weil uns viele Motive und Beweggründe verborgen bleiben, werden wir dazu genötigt, immer wieder genau hinzuschauen, ziehen uns die Figuren immer tiefer in die Story. Jetzt nur ein Beispiel, wenn Sie Breaking Bad gesehen haben, denken Sie an die ersten 5 Minuten von Breaking Bad, ja? Da sehen Sie irgendwie dieses RV, der da in der Wüste unterwegs ist und Sie fragen sich, was ist denn hier los, ja? Sie fragen sich, was ist denn hier passiert, was ist denn das für ein Typ, was macht der unter Unterhose und so weiter, ja? Und genau ähnlich, Sie werden hier, Cold Open nennt man das, ja? Auf einmal werden Sie mit einer Figur konfrontiert und rätseln, was ist mit diesem Typen los. Es ist diese raffinierte Kombination aus, jetzt könnte ich dazu eine Folie machen, habe ich eben nicht mehr geschafft, also erstens ambivalenten Charakteren, zweitens lückenhafte Erzählung, drittens langen Erzählbögen und beträchtlichen zeitlichen Ressourcen. Und diese Kombination wirkt wie ein Trigger. Jason Mitchell, der hat einen wichtigen Text dazu geschrieben, hat das treffend beschrieben. Okay, sorry, das habe ich... Okay, also, Jason Mitchell. These shows are constructed without fear of temporary confusion for viewers. In all of these programs, the lack of explicit storytelling cues and signposts creates moments of disorientation, asking viewers to engage more actively to comprehend the story. Also, das ist jetzt, ne, das sind diese Lücken, die ganz typisch dafür sind. Und jetzt, das kennen Sie wahrscheinlich längst. Ich zeige Sie nochmal ganz kurz, wie unterschiedlich Sie erzählen können. Ja, Sie können Erzählbögen spannen, die in einer Episode enden, die über 2 Episoden gehen, die über eine ganze Staffel gehen. Und Sie können mehrere Erzählbögen, die über mehrere Staffeln gehen. Ja, und so komplex ist dann diese ganze Erzählung. Es kommt dann weiteres hinzu. Die Medien der bewegten Bilder müssen ungleich größere Anstrengungen unternehmen, um uns einen Zugang zum Erleben der Figur zu ermöglichen, als dies für den Roman gilt. Eine Schriftstellerin verfügt über ein viel größeres Repertoire, wenn sie das innere Erleben der Figuren zeigen will. Das ist für die Kamera viel schwieriger. Wir müssen uns daher als Betrachter, wir müssen unsere Sinne schärfen, unsere Beobachtungsfähigkeit trainieren. Wir müssen lernen, in den Gesichtszügen von Tony Soprano zu lesen. Wir müssen seine Gesten entziffern. Wir müssen sein Mienenspiel interpretieren. Und wir müssen mit Inkohärenzen zwischen verbalen und nonverbalen Signalen rechnen. Wir müssen ihm also näher kommen, wenn wir ihn verstehen wollen, Wir müssen ihn zu lesen lernen, wir müssen ihn beobachten und seine Handlungen zu deuten verstehen. Und dabei werden wir zu keinen Hobby-Hermeneutikern. Professionell betreibt es Dr. Melfi, etwa wenn ihr Toni einen Traum erzählt, den er selbst nicht zu deuten weiß. Oder wenn er von einem Wutanfall berichtet, den er sich nicht zu erklären vermag. Und so richtet sich seine Hoffnung auf Dr. Melfi, dass sie dort eine Ordnung erkennt, wo er nur Chaos zu sehen vermag. Dass sie Handlungen in Beziehung zueinander zu setzen vermag, wo er nur unmotivierte, rätselhafte Gefühlsausbrüche registriert. Und jetzt kommt es also zu so einer gestaffelten Beobachterkonstellation. Es gibt also mehrere Akteure, die Toni Soprano zu verstehen versuchen. Erstens, er versteht sich selbst nicht. Ja, das ist irgendwie klar. Er weiß nicht, was seine wiederkehrenden Panikattacken auslöst. Er durchschaut nicht das komplizierte Verhältnis zu seiner Mutter. Carmella ist bisweilen ebenfalls damit überfordert, ihren Mann zu verstehen. Ja, denken Sie an diese, also sagt dieser Mann und seine Enten. Nach dem Motto, ich weiß nicht, was ihn da reitet. Und sie sagt immer wieder, ja, wenn er wieder mal explodiert, geh wieder in deine Therapie. Der einzige Profi des Verstehens ist Dr. Melfi. Sie bemüht sich darum, in den Sitzungen mit ihrem Patienten einen Zugang zu jenen komplizierten familiären Verstrickungen zu finden, die für die Depressionen und Panikattacken verantwortlich sind. Und dabei beobachten wir, die Zuschauer, sie. Wir beobachten also Dr. Melfi dabei, wie sie Toni Soprano beobachtet. Wir versuchen, ihre Verstehensbemühungen zu verstehen. Und sie gerät auch an die Grenze des Verstehens und deshalb geht sie nochmal zu ihrem Meister in die Therapeuten, zu Dr. Elliot Kupferberg, der sie wiederum beobachtet. Ja, das könnte ich jetzt alles auf der Tafel aufmalen, machen wir vielleicht nachher in der Diskussion. Versucht man nun, unsere Beobachterposition genau in den Blick zu nehmen, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir den unterschiedlichen Sequenzen, also einer Therapiesitzung oder dem Eintreiben von Schutzgeldern, stets als leibliche Wesen folgen. Wir sind den Bildern, die uns gezeigt werden, gegenüber eben nicht indifferent. Wenn Furio, ein neapolitanisches Mitglied von Tonys Crew, jemanden auf brutale Weise zusammenschlägt, dann vollziehen wir dies emotional mit. Das ist also keine bloß kognitive Form der Beteiligung, einfach deshalb, weil wir als leibliche Wesen engaged sind. Wir sind also involviert. Wir nehmen Anteil an dem Geschehen. Wir wechseln immer wieder von der extradiegetischen Perspektive zur diegetischen Perspektive. Also wir blicken also nicht nur auf diesen Toni Soprano, sondern wir blicken auch mit den Augen von Toni Soprano auf das Geschehen. Und diese Identifikation mit den Figuren ist daher also im Narrativ verwurzelt. Die Empathie ist Plot und Protagonisten gestützt, so Birgit Recki. So, jetzt wenn ich das zusammenfasse. Es sind also mindestens drei Erzählstränge, die uns Toni Soprano näher bringen. Zunächst, erstens ist es seine Selbsterforschung, die uns an diese Figur bindet und unsere eigenen Versuche des Verstehens provoziert. Also wir verfolgen ihm, wie er versucht, sich selbst zu verstehen. Erster Punkt. Zum Zweiten sind uns die Nöte, sich in zwei unterschiedlichen Welten zu bewegen, durchaus nicht unbekannt. Wir kennen die Herausforderung, dass in differenten sozialen Universen je spezifische Performances von uns erwartet werden. Also das heißt, die Probleme, die Toni Soprano hat, kennen wir, das sind auch strukturell unsere Probleme. Schließlich drittens werden in der Figur des Toni Soprano all die Versagungen thematisch, die der ganz normale Alltag für uns bereithält. Dieser ist mir jetzt besonders wichtig, dieser dritte Punkt, den erkläre ich. Im Rückgriff auf Norbert Elias. Elias hat in diesem Prozess über der Zivilisation die Zwänge freigelebt, die das Leben in einer komplexen, differenzierten Gesellschaft mit sich bringt. Er erläutert, wie Fremd in Selbstzwang transformiert wird. Und ich zeige Ihnen das ein ganz bekanntes Zitat. Also diese ansteigende Funktionsteilung bringt auch beständig immer mehr Menschen, immer weitere Menschenräume in Abhängigkeit voneinander. Sie verlangt und züchtet eine größere Zurückhaltung des Einzelnen, eine genauere Regelung seines Verhaltens und seiner Affekte. Sie fordert eine stärkere Triebbindung und einen beständigen Selbstzwang. Also das könnte ich jetzt erläutern, ganz schlicht diese Einladung. Ja, also wer das sozusagen alles ineinander gegriffen hat. Ja, ich habe eine Mail von Herrn Liesmann bekommen, eine von Frau Wiedmer. Ja, dann habe ich ihn mit Frau Nimmer sozusagen Kontakt aufgenommen. Dann ging es um die Terminkoordinierung und anderes mehr. Ja, das heißt, alle von uns, wir haben alle genug zu tun. Trotzdem habe ich irgendwann diese Mails geschrieben. Trotzdem habe ich irgendwann dieses Manuskript geschrieben. Dann habe ich bis 16 Uhr, weiß ich nicht, 30 oder sowas sozusagen nochmal geguckt. Sind alle Folien richtig eingetragen. Dann im Hotel ganz zum Schluss noch gefragt, ich muss den Text noch ausdrucken. Dann war es, glaube ich, schon irgendwie 16.45 Uhr und anderes anderes mehr. Also das heißt, bis zum Schluss sozusagen musste unter Termindruck vermutlich das Interview erscheinen. Ja, Herr Liesmann wird auch noch andere Termine haben. Ja, also was alles ineinander greift, bis hin zum Lokführer, ja, der mich mit dem Nachtzug irgendwie von München hierher gebracht hat, bis hin dann die Bitte, das war Ihre Bitte, dass das Hotel, dass ich möglichst früh das Zimmer beziehen kann, das hat auch geklappt. Also was alles ineinander greift und all das wird mit Triebsubsumierung bezahlt. Ja, sozusagen. Und das ist aber unser Alltag. So leben wir irgendwie unser Leben. Und diese Arbeit der Kultivierung, also die ständige Triebsublimierung, charakterisiert also unseren Alltag und sie ist mühsam, aber sie wird von uns verlangt. Und der Preis dafür ist, und das Leben wird in gewissem Sinne gefahrloser, sagt Elias, aber auch Affekt und lustloser. Und genau daran erinnert uns nun Tony Soprano. Einfach dadurch, dass er sich immer wieder über diese Zumutung hinwegsetzt. Er nimmt sich, so Noel Carroll, wonach ihm zumute ist. Zitat, he eats, fucks, drinks and smokes whatever he pleases. Und das gilt wohl für die wenigsten Zuschauer der Sopranos, aber das Begehren danach sollten wir bei allen unterstellen. Also auch bei uns, die heute hier in diesem Hörsaal sitzen, mich eingeschlossen, selbstverständlich. Wir sehen also in der Figur von Tony Soprano jemanden zu, der sich über die Zumutung der Zivilisation immer wieder hinwegsetzt, der von Triebsublimierung nicht allzu viel hält. Und so sitzen wir vor dem Fernseher oder dem Laptop und sehen Tony Soprano dabei zu, wie er sich wiederholt über jene Grenzen hinwegsetzt, die wir im Alltag doch zumeist respektieren und die uns bisweilen das Leben schwer machen. Tony Soprano ist daher eine Figur, die uns über uns selbst aufklärt. Er erinnert uns an den Preis, den wir für das zahlen, was wir eine bürgerliche Existenz nennen. Erinnert uns an den Triebverzicht und die Sublimierung, die wir jeden Tag aufs Neue aufbringen müssen, an die Mühen des Alltags. Die Grenzverletzung, die er begeht, begeht er somit auch für uns. Er lebt manches von dem aus, was wir uns strikt verbieten. In dieser Hinsicht verkörpert Tony Soprano aus New Jersey eben nicht das ganz andere der bürgerlichen Gesellschaft. Er erinnert uns mit seiner bedrohlichen Sinnigkeit vielmehr daran, dass die Firnis der Zivilisation ausgesprochen dünn ist. Tony Soprano ist uns daher ähnlicher, als uns das lieb sein kann. Und genau darin besteht eine Chance zur Selbstreflexion. Gerade weil er uns nicht völlig fremd ist, weil wir uns bisweilen in ihm wiedererkennen, weil wir manche seiner Reaktionen nachvollziehen können, weil wir mitgefiebert haben, klärt er uns über uns selbst auf. Und so werden die Sopranos zu einem Medium der Selbsterkenntnis. Tony Soprano ist eben nicht das Monster, er ist nicht die Inkarnation des Bösen oder verkörpert das Unmenschliche, er ist unser Gegenüber. Tony Soprano verkörpert unsere Möglichkeiten. Er stellt jene Seiten aus, die wir gerne verschweigen und demonstriert die schmerzhafte Selbstaufklärung, die von ästhetischen Zeugnissen ausgelöst werden kann. Und damit komme ich zum Schluss und auf die Schule auch zu sprechen und zur Frage, welche Bedeutung diese Selbstreflexion für jene besitzt, die in Bildungseinrichtungen tätig sind. Ich behaupte nun zum Abschluss, dass für die Akteure des pädagogischen Feldes, Erzieherinnen und Lehrerinnen, Erwachsenenbildner, Sozialarbeiter, das Streben nach Selbstaufklärung unverzichtbar ist. Es ist notwendig, um den Herausforderungen der pädagogischen Praxis gerecht zu werden. Seinen Grund hat es darin, dass alle, die in Bildungseinrichtungen tätig sind, damit rechnen müssen, auf schwer durchschaubare Weise in ihren Gegenstandsbereich verstrickt zu sein. Anders formuliert, Pädagoginnen und Pädagogen stehen ihren Adressatinnen kaum einmal neutral oder indifferent gegenüber. Sie engagieren sich, sie nehmen Anteil, sie übernehmen Verantwortung für ihre Klientel. Und so begrüßenswert dieses pädagogische Engagement grundsätzlich ist, so groß sind bisweilen doch die unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Siegfried Bernfeld hat dies in seiner Studie Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung auf glänzende Weise herausgearbeitet. In seiner Schrift aus dem Jahr 1925 legt er den Finger in die Wunde unserer Disziplin, also der Erziehungswissenschaft. Geschult an Marx und Freud weist er nach, dass in der pädagogischen Praxis wie in der erziehungswissenschaftlichen Reflexion häufig die vermeintliche richtige Gesinnung mehr zählt als die nüchterne Analyse. Er attestiert im pädagogischen Diskurs eine, Zitat, mangelnde Tatbestandsgesinnung und mahnt eine vorbehaltlose Aufklärung über das Feld des Pädagogischen an. Diese steht nach meiner Einschätzung immer noch aus. Um an dieser Stelle nur ein Beispiel zu nennen. Denken Sie etwa an die zahllosen Fälle sexualisierter Gewalt an Internaten, die nicht nur in Deutschland und Österreich lange Zeit verschwiegen wurden. Sie wurden hier wie dort zunächst tabuisiert, später bagatellisiert und beschönigt. Diese Vorfälle haben einmal mehr daran erinnert, dass das pädagogische Feld eben keine Idylle ist, kein geschützter Ort. Auch und vielleicht gerade das pädagogische Feld ist von Begehren und Leidenschaften geprägt. Es ist von zahllosen Machtverhältnissen durchzogen. Auch in Bildungseinrichtungen treffen wir auf alle Spielarten der Gewalt, auf physische, strukturelle und symbolische Gewalt. Wir sollten daher unsere Bildungseinrichtungen als ein umkämpftes Feld in den Blick nehmen, als soziale Agenturen, in denen soziale Chancen zugeteilt werden und über die Zukunft junger Menschen entschieden wird und dies jeden Tag aufs Neue. Um in dieser umkämpften Arena verantwortungsvoll agieren zu können, ist es dringend geboten, die eigene Position zu verstehen und um die eigenen Verstrickungen zu wissen. Ich komme zum Schluss. Für Lehrerinnen und Lehrer scheint es mir daher unverzichtbar, die Mühen der Selbstreflexion auf sich zu nehmen. Wer in Bildungseinrichtungen tätig ist, trifft auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in besonderer Weise verletzbar sind und die Anspruch auf entsprechende Fürsorge haben. Sie sind darauf angewiesen, dass pädagogische Fachkräfte das komplizierte Verhältnis von Nähe und Distanz ausbalancieren und dass sie ihnen mit Takt und Respekt begegnen. Pädagoginnen tun dies freilich stets als leibliche Subjekte, als Menschen, die begehren, die Sympathien ausbilden und Antipathien, als Menschen, die lieben und hassen, die ihre Idiosynkrasien ausprägen. Wir sollten daher, gerade wenn wir im pädagogischen Feld tätig sind, zuallererst um unsere Abgründe wissen. Wir sollten daher den Blick schärfen für das, was Menschen zu tun imstande sind. Diese Schulung des Blicks kann auf unterschiedliche Weise betrieben werden und hierbei können ästhetische Zeugnisse eine besondere bedeutsame Rolle spielen. Wir können Gemälde von Bosch und Bruegel betrachten, wir können einen Kopfhörer aufsetzen, eine LP von Sorbins Kinn auflegen, wir können Romane lesen, etwa von Nabokov, Lolita. Wir können aber auch zur DVD greifen und den Fernseher anschalten. Warum also nicht spätestens mit Eintritt in das Referendariat einen gewissen Teil des Gehalts in die Anschaffung von TV-Serien investieren? Warum nicht mit den Sopranos beginnen und sich mit The Wire oder The Affair die Nächte um die Ohren schlagen? Sie könnten den Versuch unternehmen, sich auf diese Weise gegenüber den typischen pädagogischen Illusionen zu wappnen. Meine Erfahrung ist, nach langen Nächten auf dem Sofa, es sind jene Fernsehserien, die gleichsam in unseren Eingeweiden wühlen, von denen wir dabei die wichtigsten Lektionen erhalten. Und das sind die schmerzhaftesten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön für den Vortrag, Herr Rügeladi. Gibt es schon irgendwelche Fragen gleich im Anschluss? Dann würde ich vielleicht zuerst eine Frage stellen, und zwar, vielleicht wenn Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie denn die Selbstreflexion ausschauen soll. Ist es jetzt rein in der Rezeption schon enthalten oder wird das dann nochmal jetzt im pädagogischen Kontext bearbeitet, also der Flexibilität? Wie machen Sie das mit Ihren Studenten und was erwarten Sie von den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, dass Sie das in der Schule machen?
Okay, also so schulpädagogisch bin ich gar nicht drauf. Ich habe wenige Studierende, die jetzt die im Lehramt irgendwie sind, in meinen Vorlesungen. Die meisten sind irgendwie im Bachelor- oder im Masterstudiengang. Also deshalb kann ich jetzt sagen, im strengen Sinne wird das von mir jetzt nicht pädagogisch irgendwie aufbereitet, ja, sondern ich habe versucht, jetzt in diesem Vortrag zu zeigen, man könnte jetzt sagen, dass man mit der Lektüre von den Sopranos auf, man könnte sagen, pädagogische Versuchungen irgendwie reagieren könnte, ja. Also ich bin ja jetzt schon seit 15 Jahren, biete ich Seminare an, auch für Lehramtsstudierende. Und ich würde jetzt behaupten, und ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, dass nicht wenige auch aus sozusagen politisch motiviert sind und den Eindruck haben, also diese Welt ist es nicht zum Besten gestellt, sie ist nicht besonders irgendwie clever eingerichtet, sie ist nicht sozusagen an den Maximen von Gerechtigkeit oder Gleichheit irgendwie orientiert und da müssten wir etwas tun. Und aus diesem Grund gehen wir in die Schule. Und Generationen, ja, von jungen Leuten wählen aus diesem Grund eben das Lehramtsstudium oder Pädagogik und gehen später an die Schule. Viele von denen sind, würde ich sagen, theoretisch völlig, also so organisationstheoretisch, in keiner Weise ausgebildet, also haben sozusagen keinen Blick darauf, wie Organisationen und Einrichtungen funktionieren. Und bei vielen ist es sozusagen die Idee, mit der richtigen Gesinnung, mit den richtigen Bildungszielen im Kopf die Schule und Einrichtungen zu verändern. Und in der Regel scheitern sie dabei. Ja, weil sie sozusagen nicht gelernt haben, würde ich jetzt behaupten, wie kann man in komplexe soziale Systeme auf eine kluge Weise intervenieren. Und es könnte sein, dass die pädagogische Gesinnung, dass das okay ist, dass das notwendig ist, aber noch nicht hinreichend. So, das heißt, es könnte sein, dass es für einige ratsam wäre, sozusagen in einem, man könnte sagen, mitlaufenden Prozess der Selbstreflexion einzutreten, um zu gucken, was bedeutet es, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, was bedeutet es, in einer Klasse aktiv zu sein. Ja? Dieser Siegfried Bernfeld, den habe ich deshalb auch genannt, weil dann gibt es ein berühmtes Zitat aus dem Sisyphos, der sagt, dass Lehrer, also er sagt nicht Lehrer und Lehrer, sondern Lehrer sind immer mit zwei Kindern konfrontiert. Das eine ist das Kind vor ihm und das andere ist das Kind, das ich früher war. Das heißt, wir müssen mit solchen komplizierten sozusagen irgendwie Verstrickungen irgendwie rechnen. Ja? Mein Beispiel in der Vorlesung wäre, das ist eine Besonderheit unserer Disziplin. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist jetzt, wenn Sie Gesteinskundler sind und Sie interessieren sich für Brocken aus dem Frühkambrium, wann auch immer das war, ja, dann ist es, glaube ich, nicht bedeutsam, dass Sie jetzt überlegen, in welchen familiären Verstrickungen irgendwie sind Sie über Ihr Studium sozusagen sozialisiert worden. Ja? Sondern dann können Sie einen ganz nüchternen, ganz analytischen Blick einnehmen auf Ihr Forschungsobjekt. Und das ist in unserer Disziplin, glaube ich, ungleich schwieriger. Also das heißt, sozusagen auf einer kluge Weise, irgendwie den eigenen Gegenstandsbereich zum Gegenstand zu machen. Das ist für uns, auch weil wir so viele Vorkenntnisse haben, ja, weil viele, die Erziehungswissenschaft beginnen, den Eindruck haben, das ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen, ich kenne das Feld, ich war ja in der Schule, war vorher schon im Kindergarten. Ja. Also das heißt, wenn Sie stattdessen Tibetologie studieren, dann würden die meisten sagen, ich kenne nichts, ich bin am meisten Blatt Papier und jetzt fange ich an, alles aufzusagen. Ja. In unserer Disziplin haben wir das Problem, wir haben großes Vorwissen, die meisten haben den Eindruck, ich kenne das Ganze und jetzt möchte ich nur noch ein guter Fachwissenschaftler werden und dann werde ich auch ein guter Mathematiklehrer. Ja. Und das müssten wir erschüttern. Ja. Und deshalb glaube ich damit rechnen, dass es Verstrickungen gibt im pädagogischen Feld, die wir gnadenlos unterschätzen. Und ich glaube, dass jetzt zum Beispiel eine Lektüre von dem Sisyphos oder dieser Serie, ja, dass die uns sozusagen dafür sensibilisieren könnte, damit zu rechnen. Ist das ein Antwortversuch?
Bitte. Ja, danke schön für den anregenden Vortrag. Ich setze mal daran, du hattest am Anfang so eine interessante, wollte da drin, dass aus dem Involviertsein Reflexionsdistanz entstehen kann. Und ich glaube, das war bei den ganzen Vortrag sehr charakteristisch, dass da eigentlich ein Medium beschrieben wird, was sehr stark darüber funktioniert, dass es involviert, Verstrickung als Stichwort. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt man denn da plötzlich in die Distanz? Und da hat mir eigentlich ein Stichwort gefehlt, nämlich Familie.
Familie?
Familie. Mafia-Filme sind schon immer Familienfilme. Also so ein Film wie Michael Mann's Lied, wo der Typ sagt, ich habe nichts, was ich in einer von 30 Sekunden loswerden könnte, ist ein Gangsterfilm, aber kein Mafia-Film. Die gehen auf einer Hochzeitsfeier, da wird einer abgewiesen, weil er dich nicht zum Kuchen eingeladen hat, für dich bringe ich auch keinen um, dann gehört zum Weihnachten und so. Ja? Es ist immer Familie, die da herrscht. Und diese beiden Universen, die du unterschieden hast, funktionieren beide nach der Struktur der Familie. Ja, das haben sie gemeinsam. In dem ganzen Film kommt es stark nicht vor. Folge 2 spielt mal am Rande eine Rolle, da gibt es ja irgendeine Razzia. Aber eigentlich ist das ein komplettes Familienuniversum, einschließlich psychoanalytischer Sitzungen, in denen ja alles so geht, was die Familie zugeführt wird. Ja, und dann kommt es zu diesen absurden Szenen, wo Tony sozusagen weiß, seine Mutter wollte ihn umbringen lassen. Und seine andere Mutter hat dann kein Wort gegen seine Mutter und er zerschlägt ihr den Klassenstand. Ja. Das geht halt nicht. Warum? Weil es seine Mutter ist. Und da habe ich das Gefühl, da sind diese Selbstbeschreibungen der Zuschauer, in welcher Rolle die Tony Soprano gegenüber geraten, genau wie er seiner Mutter gegenüber, könnte man auch halt immer darauf haben. Die Familienmitglieder sind die, wo alle moralischen Standards außer Kraft gesetzt sind, weil die sind da die Familien. Kein Zweifel, es funktioniert immer anders, aber auch für das, was der Bruder falsch gemacht hat, weil er ist der Bruder so. Und das ist jetzt so ein bisschen die Tendenz da drin, die natürlich eher dagegen spricht, dass da reflexive Distanz sozusagen herausgefordert wird, weil ich glaube, eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Serien und Filmen ist, Serien funktionieren nach dem Prinzip Familie. Diese 8 Jahre, die man mit denen verbringt und diese 70 Stunden, die man mit denen durchmacht, Serien halten einen immer dann, wenn einen die Leute interessieren.
Ja. Ja, also stimme völlig zu. Und jetzt also vielleicht für jene, die jetzt noch nicht viel davon gesehen haben, die Serie ist gar nicht so, was soll ich sagen, Das ist eigentlich fast ein Mix von Genres. Ja? Also es gibt drei Folgen nacheinander, die spielen im Krankenhaus. Ja? Also es gibt sozusagen auch so eine Art kleine Krankenhaus in die Szenen. Dann gibt es manche Szenen, das haben wir bei dem Frühstück gesehen, die erinnern an so halb schlechte Soaps irgendwie. Ja? Also es gibt so diese auch klamaukigen Frühstücksszenen und anderes mehr. Also das heißt, letztlich ist es sozusagen ein Mix irgendwie von Genres, ja, aber sozusagen natürlich sozusagen das Größte sind irgendwie diese beiden Familien, würde ich irgendwie auch völlig zustimmen. Und es gibt auch mehr als einmal irgendwie diesen Satz, it's family, ja, also egal was passiert, it's family, ja, also ganz zum Schluss sozusagen wird damit irgendwie alles entschuldigt, ja. So, und ich glaube, dass aber letztlich diese Involviertheit eine andere Qualität hat als jetzt ein Film nach 90 Minuten oder sowas, weil es in der Tat, deshalb könnte man ja sagen, das Abschied nehmen von ihm, diese Nachrufe, die haben ja in der Tat, als wenn es jemand aus der Familie gewesen wäre, ja, also das, sozusagen diese Form der Identifikation. Ich glaube auch, aber so, jetzt der Punkt, ich glaube, dass diese Selbsterkenntnis sozusagen momenthaft auftritt. Ja, also dass sie nicht durchläuft, ja, sondern ich glaube, erstmal gibt es irgendwie dieses Involviertsein, dieses Verstricktsein, sozusagen dieses Übernehmen des Blickes von Tony Soprano. Es gibt aber, würde ich jetzt behaupten, auch so einen Wechsel. Also das ist jetzt ähnlich wie bei Walter White und Breaking Bad. Ich glaube, es ist sozusagen, die Kunst besteht sozusagen, so diese diegetischen, extradiegetischen Perspektiven, die sozusagen auszubalancieren. Ja? Also dass wir nicht nur kühl auf sie blicken, also wir gucken jetzt gerade, also meine Freundin, wir gucken gerade Borgen, und ich würde sagen, da blickt man relativ kühl drauf. Also das ist so ein politisches Geschehen. Ja? Also wir sind da jetzt noch nicht wahnsinnig involviert, so, sondern wir haben den Eindruck, also das wird anders inszeniert von den Farben und so weiter. Ja? Und hier würde ich sagen, gibt es also diesen Wechsel. Ja? Also es gibt sozusagen auf dieser Szene drauf zu blicken und mit ihnen zu blicken. Und ich würde deshalb sagen, also dass wir, wenn wir uns dann in einem Moment der Distanznahme fragen, warum wir so involviert sind. In diesem Moment, ja, erfahren wir Dinge von uns, die wir, glaube ich, im Alltag uns nicht zumuten. Also, das ist sozusagen, also es sind momenthafte Distanzierungen, in denen uns was aufscheint oder sowas, würde ich behaupten.
Also, darf ich, die Selbstreflexion liegt also darin, dass ich mich darüber wundere, dass ich so involviert bin.
Genau.
Okay, okay.
Genau.
Okay. Gibt es noch weitere?
Kurze Nachfrage, würde mich interessieren, was erfahren Sie da eigentlich? Ganz konkret, was ich nicht vorher
wissen müsste. Ja, also ich meine jetzt, weiß nicht jetzt, wie Sie darauf irgendwie reagieren würden, ja, aber ich glaube, dass wir, ich habe ja mal von moralischem Hochmut gesprochen, ja, also ich glaube, dass wir was darüber erfahren, wie wir uns eigentlich selbst betrügen, also von also Sie vielleicht nicht, aber ich schon, ja. Also letztlich, also wir könnten jetzt wie fragen, also wie viel lügen wir uns in die Tasche, wenn wir also von morgens bis abends, ja. Also von angefangen von Zeitungslektüre, wie viele Dinge irgendwie rücke ich irgendwie zur Seite und mache sozusagen meine eigene Agenda von Dingen, die ich wirklich für wirklich bedeutsam halte. Und wenn ich jetzt ehrlich wäre, würde ich sagen, also das, was mich jetzt umtreibt, ob dieser Vortrag jetzt gut ausgearbeitet ist oder nicht, also gibt es nicht unendlich viele Dinge, die ungleich wichtiger sind, würde ich sagen, klar. Ja, also in klaren Momenten würde ich das sagen. Das heißt, ich würde sagen, dass wir in der, also ich jetzt wenigstens, meine Tage mit einem relativ geschönten Selbstbild sozusagen zubringe. Und dann erfahre ich, dass ich zum Beispiel in dieser ersten Szene diesem Christopher letztlich die Daumen drücke, dass er durchkommt mit diesem Mord. Und das ist ganz ähnlich bei Breaking Bad, das ist auch so. Also zu wissen, was da passiert, jetzt schlagen Sie in der FAZ in der Süddeutschen gab es gerade Fotos jetzt von Crystal Meth Opfern, die sehen ja wirklich verheerend aus, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und zu wissen, dieser Typ vertreibt Crystal Meth mit einer Qualität, die es vorher so irgendwie noch nicht gab. Und es gibt Leute, die beschreiben das, dann würde ich sagen, sie drücken ihm die Daumen, sie wollen, dass er damit durchkommt. Und das ist, so habe ich das auch gesehen und ich bin nicht der Einzige. So, also das heißt, dass sie jetzt, wenn es jetzt wirklich um moralische Standards geht, ja, oder wenn es jetzt um Moralerziehung geht, ja, dass wir letztlich, das würde ich jetzt für mich auch behaupten, dass wir bereit sind, also dass wir mit Leuten, die uns so am Herzen liegen, in Anführungszeichen, dass wir dann bereit sind, unsere sozusagen Wertvorstellung irgendwie zu manipulieren. Weil es diese Person ist, ja, weil es diese Person ist, blicke ich irgendwie anders darauf. So, ja, das heißt, das ist sozusagen, man kann also sagen, ich kann in der abstrakten, am grünen Tisch in Anführungszeichen jetzt, ja, da kann ich sozusagen moralische irgendwie Reden halten und Standards formulieren. Wenn mir eine Person sozusagen am Herzen liegt, ja, und wenn ich in einer bestimmten Weise getriggert werde, also in einer bestimmten Weise sozusagen adressiert werde, dass ich bereit bin, Zugeständnisse zu machen, hier und da und da und da und so weiter. Und das ist, finde ich, eine hochinteressante Beobachtung, die viele dabei gemacht haben. Und das wäre jetzt zum Beispiel jetzt, glaube ich, also ich glaube, es wäre jetzt ganz schlicht, jetzt mal mit Blick auf die Schule, also ich will es jetzt nicht trivialisieren, ja, aber man könnte sagen, ganz schlicht, wie verführbar wir sind. Ja, wie verführbar wir sind, sozusagen, inwiefern wir irgendwie uns adressieren lassen, und dass wir damit rechnen, dass wir jetzt, wenn wir in der Schule unterwegs sind, in einem Feld sind, das auch von Begehren, von Antipathien, Sympathien sozusagen geprägt ist. Und dass wir da hochgradig für anfällig sind, und das ist, glaube ich, jetzt was anderes, als wenn Sie jetzt im Katasteramt arbeiten würden. Ja, also da gibt es im Zweifelfall irgendwie Kollegen, mit denen Sie irgendwie zurechtkommen müssen. Aber Sie sind nicht, Sie sehen nicht jetzt 20, 25 Schülerinnen und Schüler, die Ihnen gegenüber schutzbefohlen sind. Denen sind Sie nicht gegenüber. Ja, das heißt, der Kollege oder die Kollegin, die Sie nervt im Katasteramt, ist in der Regel auch über 80. Und im besten Falle kann sie sich wehren. Ja, oder es gibt Betriebsrat und anderes mehr. Und das ist was anderes. Ja, Sie stehen sozusagen, ich würde sagen, es gibt diese Ströme des Begehrens, die auch die Schule prägen. Und da sind Sie eben mittendrin als leibliches Wesen.
Darf ich da nur eine Zusatzüberlegung? Also ich habe am Anfang selber darauf hingewiesen, dass natürlich jetzt kein originäres Phänomen von Fernsehserien ist. Diese Möglichkeit, sich mit moralisch einzig verwerflichen Verhaltensweisen zu identifizieren, wenn uns das Angebot gemacht wird. Ja, jeder, der mal das Dätschke gelesen hat, kennt das. Ja.
Der was gelesen hat?
Dostojewski.
Ja, ja.
Also natürlich, ich bin kein Spieler, aber ein Spieler von Dostojewski, das verstehe ich. Den Nöte des Spielers, und dass man da über Leichen geht, damit man zu seinen Chips kommt. Ist das selbstverständlich? Ja, was denn sonst? Ja. Und dass man morden muss, ein Hüttel der Karamassi-Fräse, weiß ich auch. Ja. Und dass man dazu stehen muss, und das kann man nicht nachvollziehen. Es ist natürlich, es ist nicht ganz einfach, ästhetisch etwas so zu gestalten, dass es Identifikationsangebot gibt, aber seit der österreichischen Poetik wissen wir, dass das möglich ist. Also ich habe zum Beispiel Erfahrung gemacht, nicht bei einer Fernsehserie, weil ich aus optischen Gründen das nicht durchstehe, aber ich habe sehr viele Romane von Richard Stark gelesen, die Parker. Das sind Romane über einen Verbrecher, geschrieben ausschließlich aus der Perspektive des Verbrechers. Und nach 5 Minuten war mir diese Perspektive vollkommen klar, und das war meine Perspektive. Ja, also Opfer müssen umgebracht werden, Polizisten müssen in das Licht geführt werden, der Staat muss so ein großes Ziel neutralisiert werden. Ja, klar. Mich interessiert das Folgendes, weil Sie da zwei Aspekte erwähnt haben, die sehr, sehr spannend sind. Das eine ist dieser Verweis auf Norbert Elias. Man könnte das ja auch so lesen, wenn ich die Sopranos sehe, oder so eine Serie sehe, und merke, diese Firmen der Zivilisation ist sehr, sehr dünn. Ja? Und die Vorbildwirkung dieser Figur ist doch erzählt. Man kann diese Zivilisation auch verbrechen. Ja? Man kann Gewaltfantasien realisieren. Man kann Verbrechen begehen. Wie sähe eine Lehrperson aus, die sich sagt, ja, ich lasse meine Zivilisation hinter mir. Ja? Ich beherrsche mich nicht. Ja? Sondern ich sage mal wirklich, ich gehe mal sozusagen meinen Bedürfnissen nach im Klassenzimmer und sagen mir wirklich, was ich von meinen Schülern denke. Das wäre damals sehr spannend. Ja? Und wenn die sich dann aufregen, sagen, naja, das habe ich von Sopranos gelernt, also eine Selbstreflexion, das müsste ich schon aushalten, wäre wahrscheinlich eine wunderbare pädagogische Intervention, würde ich mal vermuten, das ist das eine. Und das zweite, denke ich, der Kollege Dehl hat, glaube ich, gut zu Recht auf diese Familie als letzte Instanz verwiesen, hat die das Ganze nicht aufwertet. Ja? Das heißt also, dieses außer Kraft setzen und so üblichen Werturteile hat aber selbst eine ziemlich klare moralische Basis, nämlich der verletzte und der höchste Wert ist die Familie. Ja. Und das funktioniert aber nur in bestimmten Milieus. Wir wissen, dass das in Mafia-Milieus so funktioniert, vor allem in italienischen Mafia-Milieus so funktioniert, weil die Italiener ja bekanntlich Familie ganz wichtig ist. Ja? Ganz anders für Deutsche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Serie in Deutschland funktionieren würde mit einem Vater, der ein Nazi war. Und die Kinder dann sagen, es ist ja wurscht, dass er Nazi überhaupt ist, ist der Vater. Ja, den verzeihen wir alles.
Ganz im Gegenteil, in der deutschen Literatur eine ganze Reihe von Romanen, wo es nur um eines geht, wie distanziere ich mich sozusagen von den Verbrechen meiner Familie, meiner Väter und meiner Großväter. Sie haben Hans-Robert Jauss zitiert, Sie wissen, Sie haben erzählt, die Debatte, Hans-Robert Jauss war SS-Offizier. Und was machen seine Schüler? Ja, was machen seine Schüler, die durch ihn groß geworden sind, die durch ihn Literatur gelernt haben, die durch ihn die Liebe zur Literatur entdeckt haben? Sie distanzieren sich von seinem Vater. Der hatte bloß nichts zu tun. Das war ein Irrtum. Ja? Also das Gegenteil von der Sopranos. Und das würde mich interessieren, wie Sie das sehen.
Also anfangs war das in Konstanz ein bisschen anders, ne? Also das hat ja, genau,
die Anne-Lore Schwarz war der einzige, die letzte, die noch zu ihrem Lehrer bekennt.
Ja. Ja. Also vielleicht jetzt erstmal irgendwie zu Elias. Ich versuche das jetzt in meiner Vorlesung, mache ich das auch zum Teil zum Gegenstand mit Studierenden, dass wir das letztlich, also ich mache da gar keine Elias-Lektüre, aber dass wir letztlich jetzt das wechselseitig voneinander erwarten. Ja? Das heißt, ich sage Ihnen auch, ob Sie jetzt gerade irgendwie frisch verliebt sind, hat mich nicht zu interessieren. Und ob ich mich gestern mit meiner Frau geschritten habe, hat Sie auch nicht zu interessieren. Ja? Und jetzt kann es natürlich sein, Sie sind jetzt wirklich seit 2 Tagen dramatisch frisch verliebt und Sie müssen deshalb die ganze Zeit plaudern, weil da bin ich empfindlich, sowas spreche ich dann an. Ja? Würde ich sagen, dann gehen Sie jetzt einmal einen Kaffee trinken. Das ist jetzt wirklich viel bedeutsamer als alles, was ich jetzt hier vorne erzähle. Aber erstmal ja, haben wir prinzipiell sozusagen den Anspruch, ja, dass sozusagen der andere ja, oder die andere diese Triebsumme so weit im Griff hat, dass wir uns jetzt professionell begegnen können in einem Hörsaal. Ja? Also und das ist, glaube ich, jetzt für viele, das würde ich jetzt behaupten, für viele ist es dann relativ schwierig, dass im ersten Semester, ich habe jetzt nächste Woche wieder die ersten Studien im ersten Semester, dass sie irgendwie die vor der Herausforderung stehen, so einen schulischen Habitus in einen studentischen Habitus irgendwie zu transformieren. Ja? Also dass sie aus freien Stücken in einem Hörsaal sitzen. Ja, und wenn Sie den Eindruck haben, heute habe ich was Besseres zu tun, als bei Herrn Riegel-Lahrlich in der Vorlesung sitzen, dann ist das okay. Also, ich meine, Sie müssen später die Klausur bestehen, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ja? Das heißt, in der letzten Reihe zu sitzen und irgendwie YouTube-Videos im Rechner zu gucken, ist absurd. So, also das heißt, ne, das heißt sozusagen, dieser habe ich das Transformation, sowas mache ich da irgendwie zum Gegenstand. Vielleicht jetzt noch, das ist jetzt schließt nicht ganz genau an Ihre erste Frage, aber ich sage es jetzt irgendwie trotzdem, weil es ein grandioses Buch ist. Vielleicht haben Sie mitbekommen von dem Buch Der goldene Handschuh von Heinz Strunk, den ich früher nie gelesen habe. Der goldene Handschuh ist eine Kneipe auf der Reeperbahn. Also wenn Sie morgens um 3:30 aus der letzten Kneipe rausgeschmissen werden und Sie müssen noch unbedingt Farco trinken, habe ich auch gelernt, Fanta Korn. Ja? Also wenn Sie das morgens um 3:30 noch unbedingt brauchen, der goldene Handschuh hat immer auf. Macht nie zu, wirklich 365 Tage im Jahr hat der goldene Handschuh auf. Also da finden Sie immer was und das ist wirklich ein hartes Milieu. Da gibt es Ihnen einen Typen, der, ich habe mal davor gestanden, ich dachte mit dem Freund, wir gehen da rein, aber das ist absurd. Also wenn wir da reingehen und sagen, ich will gerne irgendwie ein Cappuccino trinken, ja, das ist absurd. So, also haben wir es gelassen. Aber es gibt irgendwie diesen Schuppen und dort gab es einen Typen, der hat irgendwie nacheinander 4 Frauen irgendwie umgebracht, also mit sich nach Hause gebracht und die wussten, okay, ich muss die Beine breit machen, aber dafür gibt es ein Dach über dem Kopf. Das ist der Deal. Ja? Und Jürgen Kaube aus der FAZ hat das Buch geschrieben und gesagt, jetzt könnte man sich ja fragen, muss ich mir sowas antun? Also wie gesagt, diesen Typen gab es wirklich. Ja? Und er sagt, muss ich mir sowas antun? Und dann sagt Kaube, das ist, glaube ich, sinngemäß der letzte Satz, weil es das gibt. Sowas gibt es. Ja? Und ich würde sagen, also für mich sind das die spannenden Romane, die Serien und so weiter. Ja? Also die jetzt nicht sozusagen bildungsbürgerlich sagen, also jetzt, ich könnte ja sagen, ich bin als Erziehungsminister an Bildungsromanen interessiert. Nein, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja? Also mich interessieren die Sachen, die sozusagen im Dreck wühlen und die letztlich sowas zur Conditio Humana beitragen, zu dieser Aufklärung. Ja? Und das tun eben diese Romane. So. Also wirklich gnadenlose Aufklärung, würde ich jetzt sagen. Und das würde ich jetzt behaupten, ist in unserer Disziplin oder dann mit dem Praxisfeld Pädagogik, ist es unverzichtbar. Ja, also notwendig, habe ich geschrieben mit Bindestrich. So. Und jetzt zur Familie stimme ich Ihnen zu, also jetzt auch schon bei Andreas, was interessant wäre, und das gibt ja auch Arbeiten dazu, warum bestimmte Serien nur in ganz bestimmten irgendwie Gesellschaften oder Ländern irgendwie funktionieren. Ja, das glaube ich auch sofort. Und man kann das natürlich jetzt auch sofort aus der Perspektive der Gender Studies irgendwie kritisieren. Ich würde jetzt behaupten, die erste Generation der klassischen Serien, also über die wir jetzt eigentlich nur sprechen, ja, Sopranos, The Wire, Breaking Bad und so weiter, sind in der Regel von Männern gemacht, irgendwie mit Männern in den Hauptfiguren. So, ja, also das, ich habe jetzt heute im neuesten Merkur gibt's was sozusagen über jetzt sozusagen eine neue Generation, die in der Regel von Frauen gemacht wird, bei denen auch der Writers Room ganz divers besetzt ist, ja, also in dem nicht nur weiße Mittelklasse Männer irgendwie sich kluge Stories irgendwie ausdenken. Das ist, wie ich sagen, in der Tat, das ist ein blinder Fleck dieser ersten Serie. Und selbst David Simon, der politisch hochsensibel ist, ja, dem hat man, glaube ich, mit guten Gründen nachgewiesen, dass in The Wire sozusagen die Frauenfiguren sozusagen unterbeleuchtet sind. Ja, das ist der blinde Fleck von The Wire, würde ich sagen. Ja, okay, es ist so. Es gibt sozusagen andere Serien, die da sozusagen wacher sind und sensibler sind. Das ist aber, glaube ich, die nächste Generation. Und deshalb in der Tat, auch diese Serie verhandelt jetzt nicht die großen Menschheitsfragen für alle Zeiten, sondern sie ist auf ein ganz bestimmtes sozusagen Milieu und ein bestimmtes Land in einer bestimmten Rezeptionskultur, glaube ich, angewiesen, um zu funktionieren. Haben wir überzogen schon oder was, ne?
Also, es geht gut. Und ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche dann einen Vortrag von Frau Geil zu Fachdidaktik Psychologie haben und dann eine Woche später wieder innerhalb unserer Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers der nächste, dann aber wieder im NIC in 3D. Dankeschön.
Dieser Kollege, der ist der Werbungssituation.
Ach so, ja.